Pure Play. Legal Insights für Startups und E-Commerce.
Zu wem ist man ehrlicher als zu dem Suchfeld von Google? In der Werbung zählt nicht nur, wie du es machst, sondern die Geschichte, die du erzählst.
Entwicklung geht nicht immer nur aufwärts, sondern es kann auch anders kommen.
Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Pure Play für Gründer, E-Commerce-Leute und andere Startups. Heute bei mir im Studio wieder alleine mit Martin Bührmann. Hallo Martin.
Ja, hallo Martin, heute ohne Gast. Ne?
So ist es, mal was ganz Neues. Aber ich bin ja ganz froh, dass du mir ein Fältchen mitgebracht hast, was wir vielleicht zusammen lösen können.
Genau, kein Gast, aber einen Fall. Pyrmin ist ein Schweizer Unternehmer, der ein kleines, aber feines und auch erfolgreiches Business aufgebaut hat. Genau wie unser Gast Rolf Ahlers und bei den letzten Folgen. Aber er macht dort keine Sensortechnik, sondern Bio-Limonade unter der Schweizer Marke Zürinade.
Zürinade.
Zürinade. Da er über seinen Online-Shop immer wieder Anfragen aus Deutschland bekommen hat, den deutschen Markt aber nicht kennt und er ihn eigentlich auch nicht beliefern will, hat er Markus angesprochen, den er auf der Anuga in Köln kennengelernt hat. Die beiden sind ins Geschäft gekommen und Pyrmin hat Markus vor 2 Jahren langfristig die exklusiven Vertriebsrechte für Zürinade in Deutschland eingeräumt. Der Vertrag läuft noch und der Vertrieb hat lange gut funktioniert, verlief in den letzten Monaten aber sehr schleppend. Und schließlich blieben die Bestellungen von Markus ganz aus. Parallel beackert Pyrmin den österreichischen Markt gemeinsam mit Franz, der Pyrmin aber bittet, das Geschäft durch eine europäische Unionsmarke, Zürinade natürlich wieder, abzusichern. Pyrmin spricht darauf seinen Schweizer Anwalt an und der teilt Pyrmin zu seinem Erstaunen mit, dass Markus schon vor 3 Monaten eine solche Unionsmarke auf sich persönlich eingetragen hat.
Und sowas.
Genau. Er ruft bei uns an und fragt, ob die Marke gelöscht werden kann, denn es sei eine Agentenmarke. Gibt es tatsächlich eine Agentenmarke? Das hört sich so ein bisschen an nach James Bond.
Ja, das klingt nach James Bond, ist aber tatsächlich real. Ja, also diese Agentenmarken gibt's und die Situation, Martin, die du geschildert hast, ist leider eine, mit der man als Markenrechtler und Markenanwalt immer wieder mal zu tun hat. Was ist so eine Agentenmarke? Also der Begriff Agent ist ein alter Begriff. Das liegt daran, dass das Gesetzeswerk, was dem zugrunde liegt, die Pariser Verbandsübereinkunft, eines der ersten internationalen Regelwerke zum IP, das Ding mal Agentenmarke genannt hat. Und wer ist der Agent? Also der Agent ist üblicherweise der Vertreter, also typischerweise
Handelsvertreter,
der Handelsvertreter oder der Vertragshändler, also der Distributeur von dem Unternehmensinhaber, von dem Prinzipal, der die Marke aufgebaut hat in einem anderen Land. Und was tut die Agentenmarke? Das Problem mit der Agentenmarke ist natürlich, dass die quasi an der Leistung des Unternehmers schmarotzt, ja, indem sie sozusagen geeignet ist, die Kenntnisse des Unternehmers zu genau diesem Produkt, ja, was man auch genauso bezeichnet, quasi zu kapern.
Das heißt, was braucht man, damit man von einer Agentenmarke ausgehen kann?
Genau, so, es gibt gewisse Voraussetzungen, um so eine Agentenmarke zu Agentenmarke zu machen und dagegen vorzugehen. Also zunächst mal ist es wichtig, dass der Markeninhaber oder der Unternehmensinhaber selbst eine Marke hat. Ist völlig wurscht, wo die ist. Ja, hier ist es eine Schweizer Marke, also die muss nicht irgendwie in der EU liegen oder so, sondern es reicht, dass die irgendwo anders ist und man braucht ein identisches oder ähnliches Zeichen für identische oder ähnliche Warendienstleistungen. Zürinade, ja, für Bio-Limonade, das haben wir hier. Und dieses Agentenverhältnis, da muss es also irgendwie eine Beziehung geben zwischen den beiden. Das kann man weit auslegen und da reicht jeder schriftliche oder mündliche Vertrag aus.
Also Besonderheiten muss der nicht aufweisen, so ein Vertrag? Jedes Vertragsverhältnis reicht?
Da hast du völlig recht. Nicht jeder Vertrag reicht. Also der muss tatsächlich besonders.
Mit meinem Vermieter oder so?
Ja. Nee, also der Mietvertrag selber wird nicht reichen. Was braucht es für so ein Agentenverhältnis? Für dieses Agentenverhältnis, da braucht es eine Zusammenarbeit zwischen den Parteien, die ein gewisses Vertrauensverhältnis begründet. Und zwar ein Vertrauensverhältnis, was der Prinzipal, der Unternehmensinhaber, diesem Agenten entgegenbringt, nicht? Also typischerweise hat dieser Agent, ja, besondere Treue- und Loyalitätspflichten, nicht? Also der muss in dem Markt, in dem er dieses Recht, dieses Exklusivrecht bekommen hat, wie hier ja auch, muss er die Marke aufbauen, er muss sie pflegen, er muss sie, natürlich auch gut beleumunden, ja, gut bewerben, ja, er muss Schutzrechtsverletzungen melden, all diese Dinge, nicht? Und dieses Vertrauensverhältnis begründet das Agentenverhältnis. Muss vorliegen, natürlich schon bevor der fiese Möpp, nenne ich ihn jetzt mal, ja, der Markus hier diese Agentenmarke anmeldet.
Das muss dann zu dem entsprechenden Anmelder so geschehen. Was würde jetzt passieren, wenn nicht der Markus die Marke anmeldet, sondern einer seiner Mitarbeiter?
Das ist eine wirklich gute Frage. Üblicherweise ist es der Markus, der das macht, ja. Mhm. Vielleicht ist er aber auch ganz clever und geht hin, ich schicke da mal einen vor, ja. Also quasi einen Strohmann, kennen wir, ja. Auch wenn ein Strohmann oder irgendein anderer auf Geheiß dieses Agenten die Marke anmeldet, ist das eine Agentenmarke. Nur du kannst dir ja vorstellen, wo das Problem liegt. Ja?
Man muss es erstmal beweisen, dass das so ist.
Und ich muss natürlich auch, aber das ist eigentlich relativ unproblematisch, weiteres Tatbestandsmerkmal, das muss natürlich ohne die Zustimmung, ja, des Markeninhabers
sein. Das haben wir im Zweifel ja immer, genau. Was gibt es sonst noch Voraussetzungen, wenn ich gegen diese Agentenmarke vorgehen möchte?
Ja, also es gibt natürlich eine Voraussetzung. Ich meine, es ist ja ein Vertragsverhältnis und dieses Vertragsverhältnis hat ja immer zwei Seiten, ja. Und meistens in Situationen, wo es knallt, ist es ja dann auch nicht immer nur der eine schuld, sondern vielleicht ist der andere auch ein bisschen schuld und so weiter. Insoweit ist es natürlich schon so, dass unter Umständen so eine Agentenmarkenanmeldung auch gerechtfertigt sein kann. Ja, mhm. Durch den Agenten. Und das ist typischerweise der Fall, wenn sich der Unternehmensinhaber, der Prinzipal, eigentlich überhaupt nicht um den Markenschutz in dem betreffenden Land gekümmert hat. Ja, gut, da kann er natürlich sagen, brauchen wir nicht, ja, schon mal schwierig, ja, wenn er sowas macht. Aber wenn er mal eine Marke hatte zum Beispiel, die auslaufen lassen hat, ja, den Agenten dann da machen lässt, ja, sich nicht großartig um den Markt kümmert, ja, vielleicht auch keine Mittel für Werbung und so weiter zur Verfügung stellt, dann mag das natürlich irgendwann mal gerechtfertigt sein, wenn der Agent selbst große Aufwendungen gebracht hat, ja, dass er da dann am Ende des Tages vielleicht wertungsmäßig dann doch auf der richtigen Seite des Gesetzes steht.
Okay, also das heißt, Pirmin kann jetzt aus dieser Agentenmarke oder vielmehr gegen die Agentenmarke vorgehen in unserem Fall. Das würde dann ausreichen, weil der hat ja nicht spezifisch in Deutschland sich um Markenanmeldung kümmern wollen.
Genau, hat er nicht gemacht, ja. Nichtsdestoweniger hat er aber auch nicht, den Anschein gesetzt, dass ihn der Markt nicht interessiert. Er hat ja ganz bewusst nach dem Markus gesucht und hat gesagt, hey, komm, ich gebe dir sogar ein exklusives Recht, ja. Und dann hat er dem sozusagen hinterm Rücken die Marke angemeldet.
Also das würde ausreichen in unserem Fall dann.
Genau, so. Und du hast jetzt die Frage gestellt, was er da machen kann, ja. Genau. Und was kann er tun? Das ist eigentlich ganz interessant. Also er kann zum einen, wir haben ja jetzt hier irgendwie, du hast ja erzählt, dass die Agentenmarke so rund vor 3 Monaten angemeldet worden ist. Wenn die Widerspruchsfrist, ja, die immer läuft, wenn jemand eine Marke anmeldet, können sich Dritte wehren, binnen einer Widerspruchsfrist von 3 Monaten, wenn die noch läuft, dann kann man für relativ kleines Geld da einen Widerspruch einlegen. Wenn die Widerspruchsfrist schon durch sein sollte, ist auch nicht schlimm, dann kann man das im Wege des Löschungsantrags machen beim IOIPO. Es kostet auch nicht so wahnsinnig viel Geld. Und dann gibt es wirklich eine ganz tolle Besonderheit. Also man kann diese Agentenmarke nicht nur entfernen, sondern es gibt, und das ist auch in der Pariser Verbandsübereinkunft schon angelegt, es gibt einen Anspruch auf Übertragung der Agentenmarke auf den Prinzipal. Und das ist natürlich ganz toll, weil gerade unser Pirmin hat ja hier irgendwo ein Stück weit das ganze Thema auch verschlafen. Ja? Und sagen wir mal so, ich habe Mandanten, denen habe ich auf diesem Wege Agentenmarken von ihren Agenten besorgt, die nachher wirklich gut waren. Ne? Das waren Wortmarken, breite Anmeldungen mit langen, älteren Prioritäten. Das ist natürlich schon ganz gut. Ne? Also insoweit für jemanden, der da an der Stelle gepennt hat, aber jemandem vertraut hat, ja, vielleicht nicht richtig, dann einen Weg zu einem Markenrecht zu kommen.
Also Agentenmarke als die Chance für einen Markeninhaber gegen jemand vorzugehen, mit dem er ein Vertragsverhältnis hat, der typischerweise dann Handelsvertreter oder ein Vertragshändler ist und der hinter seinem Rücken eine Marke anmeldet. Interessant, was es alles gibt und was für schöne Begriffe es dafür auch gibt. Ja, dann vielen Dank für diese Folge und bis zum nächsten Mal.
Alles klar, ciao.